Ich möchte mit euch über drei Bilder sprechen, die mir helfen, das Reich Gottes und meine Rolle darin besser zu verstehen. Und diese Bilder werde ich hier an die Wand werfen und da ist auch schon das erste. Und wir fangen auch einfach direkt an, keine lange Vorrede. Dieses Bild, das hat, kurzer Dank an Janina Bajorat, die hat es für mich gemalt, damit ihr das jetzt sehen könnt. Also, was sehen wir? Einen Berg mit drei Spitzen. Über die drei Spitzen geht ein Gletscher, der über alle drei Spitzen hinweggeht und von diesem Gletscher, der taut und da kommen Flüsse runter und unten an den Flüssen, da stehen Menschen. Und ja, man kann es vielleicht sehen, die Menschen trinken das Wasser. Der Berg, habt ihr euch vielleicht schon gedacht, das ist Gott. Aber dreieinige Gott. Und diese Flüsse, das steht für mich für das, wie wir Gott wahrnehmen. Was wir von Gott wahrnehmen. Also zum Beispiel lesen wir die Bibel. Das ist vielleicht ein Fluss. Oder wir staunen über die Natur und kriegen dabei ein Gefühl, dass Gott groß ist. Das ist vielleicht ein anderer Fluss. Oder wir befassen uns intellektuell mit dem Glauben. Das ist ein anderer Fluss. Oder wir erleben Gott in der Musik, hier im Lobpreis, in der Anbetungsmusik und werden berührt. Das ist ein anderer Fluss. Oder wir erleben das Wirken des Heiligen Geistes, vielleicht im Gebet, oder wir beten für Menschen und das Leben von diesen Menschen verändert sich. Und das ist ein anderer Fluss. Und ich habe zwei Botschaften mit diesem Bild. Hört ihr mich noch gut? Ja, gut. Die erste Botschaft ist, häufig ist es so im Leben von Christen, dass sie durch ihre gemeindliche Prägung, in der sie vielleicht aufgewachsen sind, zwei bis drei Flüsse präferieren und aus denen trinken. Das heißt, das ist das, womit sie aufgewachsen sind, das hat ihren Glauben geprägt. Vielleicht bist du in einer Gemeinde aufgewachsen, die eine sehr starke Betonung zum Beispiel auf die Bibel hatte. Dann kennst du dich mit diesem Fluss sehr gut aus und den trinkst du sehr häufig. Kennst aber vielleicht andere Flüsse nicht so gut. Vielleicht hast du zum Beispiel dich mit der Schöpfung noch nicht so auseinandergesetzt oder mit dem Wirken des Heiligen Geistes vielleicht noch nicht so erlebt, wie es vielleicht in anderen Gemeinden du davon gehört hast. Oder du bist vielleicht mit einem sehr durch Emotionen geprägten Glauben aufgewachsen. Aber manchmal merkst du, so richtig vom Verstand durchdrungen habe ich das alles noch nicht. Dann ermutige ich dich, auch mal andere Flüsse auszuprobieren. Da kommt jetzt die nächste Folie. Bumm, genau. Geh doch mal an einen anderen Fluss. Das ist gar nicht so leicht, weil wir sind als Menschen sehr stark mit dem, ja, was wir vertraut sind, das machen wir einfach. Und es kann auch sein, dass du vielleicht Vorurteile hast gegenüber anderen Flüssen, weil du denkst, diese anderen Gemeinden, da habe ich aber Sachen gehört. Damit will ich lieber nichts zu tun haben. Und es gibt bei jedem dieser Flüsse auch Missbrauch. Es gibt auch immer, wo Menschen irgendwelche komischen Sachen aus dem Wirken Gottes machen. Aber jeder dieser Flüsse in seiner ursprünglichen Form kommt von Gott. Und deswegen ermutige ich dich, Schritte zu gehen und auch mal an einem anderen Fluss zu trinken. Und ich möchte einfach nur zwei Beispiele, die mir einfach sehr nahe stehen. Also wenn du zum Beispiel in einer Gemeinde aufgewachsen bist oder geprägt bist, sehr stark von der Bibel geprägt bist und vielleicht fast ein bisschen als Kind damit erschlagen wurdest, dann möchte ich dich ermutigen, die Bibel nicht um ihres Inhaltes wegen zu lesen, sondern um ihrer Schönheit willen. Also ich hatte Momente in meinem Leben, da konnte ich die Bibel nicht lesen wegen dem Inhalt, weil es mir einfach zu... Es ging mir nicht gut und dann wollte ich mich damit nicht auseinandersetzen. Aber ich konnte einen Psalm noch lesen, einfach weil es schön ist. Einfach nur, ich musste es jetzt nicht alles verstehen, aber ich lese es einfach und lasse es auf mich wirken. Das vielleicht als ein Beispiel. Das zweite Beispiel, wenn du sagst, das mit dem Heiligen Geist, das ist mir sehr fremd. Und ich bin vielleicht in einer Gemeinde aufgewachsen, wo vielleicht sogar vor sowas gewarnt wurde. Befasst dich nicht zu viel mit dem Heiligen Geist oder so. Und du bist vielleicht sehr bibeltreu, was gut ist, dann möchte ich dich ermutigen, lies das Neue Testament mal mit dem Fokus auf den Heiligen Geist. und bitte Gott, dass er diese Person von seiner Natur dir mehr zeigt. Weil vielleicht ist euch aufgefallen, die drei Spitzen sind vereint und die Flüsse kommen am Ende alle aus dem gleichen Gletscher. Also das ist meine erste Botschaft mit diesem Bild. Probier andere Flüsse aus, lass dich darauf ein, lies, wenn du den Heiligen Geist noch nicht so erlebt hast, sei ehrlich damit, sei ehrlich auch vor Gott und sag, Gott, mit dieser Person von dir habe ich noch nichts zu tun. Und bitte Gott, dass er sich dir zeigt und lies die Bibel vielleicht mit Fokus darauf. Jetzt kommt die zweite Botschaft und dazu hören wir erstmal einen kleinen Bibeltext.
2. Mose 16, Vers 4. Da sagte der Herr zu Mose, du wirst sehen, ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Der Israeliten sollen jeden Morgen vor das Lager hinausgehen und sammeln, was sie für den Tag brauchen, aber nicht mehr. So stelle ich sie auf die Probe und sehe, ob sie nach meinen Weisungen leben wollen oder nicht.
Meine zweite Botschaft mit diesem Bild ist, du kannst Gottes Handeln nicht konservieren. Du kannst es nicht aufheben und dein Leben lang von diesem aufgehobenen Handeln Gottes leben. Deswegen habe ich dort so eine durchgestrichene Flasche. Also fang nicht das Wasser ein, nimm es mit und dann hast du es safe. Sondern Gott möchte jeden Tag neu gesucht und gefunden werden. Und das, finde ich, drückt sich so toll in dieser Geschichte mit dem Manna aus. Ob das jetzt Wasser vom Himmel ist oder Brot vom Himmel, die Botschaft ist die gleiche. Gott möchte jedes Mal neu gefunden werden. Manche Leute, ja, oder das passiert im gesamten Reich, also im gesamten Leib Christi. Oder zum Beispiel gibt es manchmal große Erneuerungsbewegungen, wo der Heilige Geist oder wo Gott wirkt in einer Generation. Und dann die zweite Generation, die haben das nicht erlebt, die konservieren das einfach. Die machen einfach stumpf das weiter, was ihre Eltern erlebt haben und glauben, dann muss Gott jetzt weiter handeln, aber es wird irgendwie trockener und trockener und trockener. Und am Ende kommst du bei irgendwas raus, wo Gott möchte wieder neu gesucht und gefunden werden. Ein zweites Beispiel dafür, vielleicht jetzt nicht über die gesamte Kirche hinweg, sondern eher auf so einen Gemeindekontext bezogen ist, das habe ich auch schon mal erlebt, da war ein Gottesdienst und da wurde im Anbetungsteil gesungen und plötzlich merkte man, eine Textzeile, die spricht gerade ganz stark. Und es hat auch die Person, die gesungen hat, gemerkt und hat gesagt, ja, wir wiederholen jetzt diese Textzeile, wiederholen die Textzeile. Und ich würde sagen, 70% der Leute im Gottesdienst haben gemerkt, ja, das ist jetzt Gott. schätze ich mal. So. Jetzt kann man natürlich dann als Lobpreisteam, was das nächste Mal dran ist, oder als Musikteam, wieder genau das Gleiche machen. Und dann wiederhole ich wieder einfach genau, aber dann ist das ist nicht so. Ich kann nicht Gottes Wirken konservieren, einfach durch Wiederholung ihn wieder dazu zwingen, genauso wieder zu handeln. Er möchte jedes Mal neu gefunden werden. Deswegen keine Flasche, sondern immer wieder neu wirklich sich Gott zuwenden. Als ganze Kirche, als Gemeinde und auch als Individuum. So, das zu diesem ersten Bild. Nochmal kurz zusammenfassend, probier auch neue Flüsse aus und versuche nicht in deinem eigenen Leben und auch wir als Gemeinde nicht Gottes Handeln zu konservieren. Nächstes Bild. Dass wir Gottes Handeln nicht konservieren, das möchte ich jetzt mit dem zweiten und dritten Bild ein bisschen nochmal konkretisieren. Auf zwei Bereiche unseres christlichen Lebens. Wenn du jetzt vielleicht noch ein bisschen neu bist im Glauben, dann hör einfach zu. Das sind jetzt Sachen, die vielleicht nicht hundertprozentig für Anfänger sind. Oder das ist ja vielleicht ein bisschen, da muss man schon ein bisschen dabei sein, damit man das so richtig nachvollziehen kann. Hör einfach zu. Und zwar mit diesem Bild möchte ich dieses, dass man Gott nicht konserviert, sondern jedes Mal neu sucht, auf den Bereich Gebet beziehen. Was sehen wir denn hier? Wir sehen einen Bauern und da sind Kühe und die ziehen einen Pflug und reißen damit den Boden auf. Das ist für mich ein sehr starkes Bild für fürbittendes Gebet. Ich bete für andere Menschen und mit diesem Gebet reiße ich in der geistlichen Atmosphäre den Boden auf, damit der Samen hineinfallen kann. Und im christlichen Kontext versteht man unter Samen immer die Botschaft Gottes, das, was Gott in diesem Leben tun möchte. Und wenn ich für Menschen bete, reiße ich diesen Boden auf. Und dazu gibt es jetzt auch einen schönen Bibeltext.
Aus Lukas 2. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten.
Ja, interessant finde ich, das ist im Kontext der Weihnachtsgeschichte wird von dieser Frau berichtet, die seit sie als junge Frau Witwe geworden ist, Gott mit Fasten und Beten dient. Das ist was, was vielleicht nicht so populär ist in der heutigen Zeit, aber es ist verdeutlicht, was sehr toll, also ich finde es ein wunderbares, also ich habe eine große Bewunderung für Menschen, die so leben und die Gott mit Fasten und Beten dienen. Und das ist vielleicht das Erste, was in dem Bild drin steckt. Das ist für die Kuh nicht immer leicht, ne? Diesen Boden aufzureißen. Das kann auch Kraft kosten. Gebet darf Kraft kosten. Es ist geistliche Arbeit und es ist ein Dienst an Gott und an anderen Menschen, für die ich bete. Und das ist die erste Botschaft für dieses Bild. Es darf Kraft kosten. Und die zweite Botschaft ist, was mit dem Konservieren zu tun hat. Und die heißt, lass dich von dem Bauer dorthin führen, wo du den Boden aufreißen sollst. Bete nicht einfach für irgendwas, was dir in den Kopf kommt, sondern versuche immer, also ich habe in meinem Gebetsleben habe ich das Gefühl, ich wäre immer stiller beim Beten. Über die Jahre wird mein Reden immer weniger und ich versuche mich immer mehr zu leiten zu lassen, wo Gott möchte, dass ich für Menschen bete oder für Dinge bete. Ich habe mir ein paar Beispiele aufgeschrieben. Also wenn du für Leute betest, die dir nahestehen, auch da sei offen, dass Gott dir zeigt, für wen du beten sollst. Ja, lass dich auch, das ist nicht so leicht, wenn man das vielleicht noch nie erlebt hat, aber dazu sage ich gleich noch was, aber lass dich auch, wenn du hier in der Gemeinde vielleicht für Menschen betest, versuch dich leiden zu lassen, für wen und für was du beten sollst. Auch nächste Woche, wenn wir für verfolgte Christen beten. Open Doors schlägt 2 Länder vor und das ist super, wir werden für diese Länder beten. Aber auch da kann man sich leiden lassen, vielleicht soll ich noch für ein weiteres Land beten, an das jetzt gerade niemand denkt und dann bete ich für dieses Land. Und dass sich beim Beten leiden zu lassen, das ist nicht so einfach, wenn man damit vielleicht neu ist. In meinem Leben war es so, ich habe zum Beispiel jahrelang, mein Opa ist nicht gläubig, meine Oma ist gläubig. Das heißt, mein Verstand sagt, ich bete für meinen Opa, damit er auch zum Glauben an Gott findet. Habe ich als Jugendlicher jeden Abend im Bett, habe ich mein tägliches Gebet verrichtet und für meinen Opa gebetet. Und es war sehr trocken. Und irgendwann dann so mit 20 oder so, hatte ich so das Gefühl, so ganz komisch ist mir beim Beten immer wieder meine Oma eingefallen, nicht mein Opa. Und ich habe angefangen für meine Oma zu beten und nicht mehr für meinen Opa. Und das war irgendwie, also ich kann nicht genau sagen, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll für meine Oma beten. Sondern sie ist mir einfach immer wieder eingefallen und es war wie so ein, ich lasse mich darauf ein und ich fange einfach an für meine Oma zu beten. Ich wusste auch überhaupt nicht wofür. Ich habe einfach nur gesagt, Gott, ich bitte dich für meine Oma, Amen. Oder ich bete einfach, ich halte sie Gott hin. Also ich weiß oft nicht, ich halte einfach die Person Gott hin. So, vor 4 Jahren oder so hat meine Oma Krebs bekommen und sie hat es unfassbar schnell gemerkt. Sie hat es gemerkt, bevor der Arzt irgendwas gefunden hat, hat sie gesagt, ich weiß, dass ich Krebs habe. Oder hat irgendwie, da muss das untersuchen. Und sie hat dann in diesem Krebs, hat sie mir gesagt, Raphael, Gott und ich, wir stehen das durch. Und ich habe das Gefühl, dass in dieser Zeit ihr Glauben nochmal richtig gewachsen ist. Also es war für mich, sie hat früher nie so viel über Glauben geredet. Also das wird in diesem Teil meiner Familie wurde da sowieso nicht so viel drüber geredet. Aber sie hat echt so eine Tiefe dabei, habe ich das Gefühl bekommen. Und ich glaube, ich hoffe, dass mein Gebet dazu beigetragen hat, dass sie das so erleben konnte. Zum Beispiel auch, wenn du vielleicht für jemanden betest, hier vorne als Gebetsteam. Ich weiß, dass unser Gebetsteam das schon hervorragend praktiziert. Da kommt jemand zu dir und sagt, ich habe das und das Anliegen. Dann betest du natürlich für das Anliegen, aber vielleicht fällt dir noch irgendwas anderes ein oder plötzlich hast du das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich soll dafür noch beten. Und dann betest du auch für das. Genau. Dazu habe ich noch zwei sehr schöne Beispiele. Und das eine Beispiel ist meine kleine Nichte. Die ist jetzt 2,5 Jahre alt. Und als meine Schwester mit ihr schwanger war, das lag sie falsch rum im Bauch. Also sie lag mit dem Po nach unten und mit dem Kopf nach oben. Und das war dann schon relativ nah zur Geburt. Und das soll natürlich nicht so sein. Es wird heutzutage eigentlich immer mit Kaiserschnitt gemacht. Und wir, natürlich will man nicht, dass gleich beim ersten Kind ein Kaiserschnitt und so. So meine Mutter, also die Oma, schreibt natürlich uns anderen Geschwistern, betet bitte, dass sich das Kind dreht. Logischer, verstandsmäßiger Schritt. Alle beten, dass sich das Kind dreht. Nichts passiert. So, und dann ist es in der Woche, wo der Termin ist, immer noch nichts passiert. Und dann ist mein Vater an dem einen Tag, hat er eine Fahrradtour gemacht und meine Mutter war zu Hause. Und dann haben die genau zur gleichen Zeit plötzlich das Gefühl gehabt, jetzt muss ich beten. Und dann wissen die auch nicht mehr, wofür die beten. Dann beten die einfach. Und zu dem Zeitpunkt hatte meine Schwester einen Blasensprung. Und die sind dann irgendwie chaotisch in irgendeinem Krankenhaus, ich weiß nicht genau wie, wo eine alte Hebamme war, das war nicht geplant. Die alte Hebamme hat gesagt, wir versuchen das jetzt trotzdem auf natürlichen Weg. Und bumm, das Kind kam raus, mit dem Arsch nach vorne. Also, das heißt, ja, lass dich da drauf ein, dann zu beten, wenn Gott es dir aufs Herz legt und für das zu beten. Genau, das zweite Beispiel, da war ich als Jugendlicher in einem Gottesdienst, war auch in so einer alten Kirche und die Predigt war von einer Frau, die hat über ihre sozialdiakonische Arbeit erzählt, in Dresden irgendwie mit Kindern und Jugendlichen, die mit Drogen und so zu tun haben. Und ich saß da hinten irgendwo, wo Klaus jetzt sitzt. Und mitten in der Predigt habe ich plötzlich das Gefühl und denke, wir müssen für diese Frau beten. Und ich habe so das Gefühl, Raphael, geh nach der Predigt vor und sag, wir müssen jetzt für diese Frau beten. Und ich so als Jugendlicher, ich kann ja nicht den normalen Ablauf des Gottesdienstes stören. Das geht nicht. Und ich so, Gott, nein, schick jemand anders. So, Predigt ist vorbei, ich bete immer noch, schick jemand anders. Sitzt hier vorne einer ungefähr, wo Christoph sitzt, ein Freund von mir. Er springt über die Bank, rennt vor und sagt, wir müssen jetzt für diese Frau beten. Irgendwie 2 Jahre später habe ich noch mit einer Freundin, die damals dort hinten saß, gesprochen und sie, ja, ich hatte damals auch das Gefühl, wir müssen beten, aber ich habe mich nicht getraut. Und ich so, wie viele hat der Heilige Geist denn noch angesprochen, bis er jemanden gefunden hat? So, ne? Also, wenn, vielleicht hast du es noch nie erlebt, aber und ich bin auch überhaupt nicht dagegen, eine Gebetsroutine zu haben. Bete dann trotzdem auch für die Sachen, für die du einfach denkst, beten zu wollen, bete dafür weiter. Und wenn es dich Kraft kostet, ist es auch okay. Aber sei offen da zusätzlich, dass es dein Herz irgendwo noch hinzieht und dass du dann dafür betest. Das war das zweite Bild und das wollen wir jetzt mal kurz üben. Und dazu gibt es eine halbe Minute Musik und wir sind einfach still und vielleicht können wir über unsere klassischen Anliegen nachdenken und vielleicht fällt uns eins zusätzlich ein oder Gott legt uns was aufs Herz. Kommen wir zum dritten Bild. Und dazu gibt es direkt jetzt einen Bibeltext.
Aus Lukas 5. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, »Fahr jetzt weiter auf den See hinaus, werft dort eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete, »Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen.« Das taten sie dann auch, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischer im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen befüllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten.
Genau. Das Bild der Fischer, die auf Jesu Geheiß hin ihr Netz woanders auswerfen und das Netz ist rappelvoll, das ist für mich auch ein Bild, was mir sagt, ich soll mich darauf einlassen, was Jesus mir zeigt, wo ich mein Netz auswerfe. Und das jetzt nicht zum Thema Gebet, sondern zum Thema, also Fische im Netz, das ist in der Bibel immer ein Bild für Menschen. Das heißt, wo ich Gottes Liebe an Menschen weitergeben kann, wo ich helfen kann, wo ich mich um Menschen vielleicht kümmere, auch da möchte Gott oder glaube ich, dass Gott möchte, dass wir auf ihn hören und uns von ihm leiten lassen. Dass wir wissen, welche Fische gehören in mein Netz. Wer sind die Menschen, um die ich mich kümmern soll? Wer sind die Menschen, für die ich da sein soll? Und das ist wirklich so ganz konkret. Ne? Also vielleicht bist du Kindergottesdienstmitarbeiter und da sind 10 Kinder und natürlich sollst du dich um alle Kinder kümmern. Aber vielleicht sind da 2 Kinder, wo du irgendwie eine Ahnung hast, mit denen soll ich mich ein bisschen mehr unterhalten. Oder da frage ich immer mal, wie es denen geht, ob zu Hause alles in Ordnung ist oder wo Gott dich drängt, für sie zu beten. Vielleicht bist du, also für mich ist auch zum Beispiel die Zeit hier nach dem Gottesdienst, das ist eine Zeit, wo wir gegenseitig füreinander da sind. Und auch da ist eigentlich, also ich versuche es zumindest, immer mal Gott zu fragen, Herr, mit wem soll ich reden? Wen soll ich fragen, wie es ihm geht? Hast du irgendjemand, wo ich mal nachfragen soll? Auch wenn du, also ich habe so ein paar Freunde bei mir, wo ich weiß, die habe ich nicht aus Zufall. Die sind nicht gläubig, aber das ist kein Zufall, dass die mit mir befreundet sind. Und auch da versuche ich, für sie zu beten und dass man so das Gefühl hat, ich arbeite mit Gott zusammen, wenn ich mich um Menschen kümmere oder wenn ich für Menschen da bin, wenn ich mit Menschen befreundet bin und so weiter. Also auch da, wie beim Beten, gilt es nicht einfach eine Routine zu fahren, sondern offen dafür zu sein, dass Gott uns darin lenkt, wie wir in seinem Reich wirksam sind. Genau. Viel mehr habe ich auch nicht zu sagen. Genau. Und ich würde jetzt gerne noch mit einem Gebet abschließen. Was habe ich noch. Und zwar glaube ich, dass in unserer Gemeinde, da ist genug, bei weitem genug, wo Menschen A, Hilfe brauchen und B, Gebet brauchen. Und ich denke manchmal, Alter, wie viel hänge ich sinnlos am Handy, wo ich beten könnte, wo ich mich nicht drauf einlasse, ob Gott mir vielleicht jemanden aufs Herz legt, für den ich beten kann oder den ich mal anrufen kann. Hier sind genug Menschen und ich glaube, wenn wir als Christen in unserer Gemeinde, also ich meine jetzt nicht vom Verstand her zu sagen, oh, ich weiß, scheiße, jetzt hat der Raphael gesagt, wir sollen uns umeinander kümmern, jetzt muss ich was machen. Nein, das meine ich nicht, sondern dass wir Gott den Raum geben, uns zu zeigen, wo wir uns kümmern sollen, uns zu zeigen, wo wir beten sollen. Ich glaube, wir können, wenn wir ernsthaft für Menschen beten, die Situation von Menschen wirklich verändern. Und das möchte ich und deswegen bete ich jetzt zum Abschluss. Herr Jesus, danke dafür, dass du ein involvierter Gott bist. Danke, dass du uns zu deinen Jüngern machen möchtest. Und deine Jünger hast du geführt. Du hast ihnen gezeigt, wo sie fischen sollen. Und du hast es schon damals als Symbol genommen dafür, dass sie Menschenfischer werden sollen. Herr, oft sind wir vielleicht auch frustriert, weil wir nicht wissen oder weil unser Gebet trocken ist oder weil unsere Zeit mit dir trocken ist. Dann bitte ich dich, dass du in unserer Gemeinde und in unseren Herzen wirkst. Herr, dass wir als deine Jünger es lernen, zu merken, wenn du uns irgendwo hinführen möchtest. Zu merken, wenn irgendwas ansteht. Wenn Menschen sind, wo wir plötzlich merken, ah, da muss ich mal anrufen. Und das bitte ich dich, Herr, dass wir in unserer Gemeinde uns mehr umeinander kümmern, weil du es uns aufs Herz legst. Dass wir uns generell mehr umeinander kümmern, aber auch, weil du es uns aufs Herz legst. Amen.